SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die G20-Staaten wollen gemeinsam stärker gegen den Hunger in der Welt kämpfen. Das ist eines unserer Themen. Außerdem berichten wir über Milliardenverluste für ThyssenKrupp und Krimi in der Ostsee. Dort sind zwei Unterseedatenkabel beschädigt. War das Sabotage? Und wenn ja, durch wen?
SR Info.
In Rio de Janeiro ist es jetzt 8.30 Uhr am Morgen. So langsam beginnt der zweite Tag des G20-Gipfels dort. Nachdem gestern Abend schon ein großer Brocken erledigt wurde, Gipfelchef Lula da Silva, der brasilianische Präsident, hat bereits eine verabschiedete, unterschriebene Abschlusserklärung veröffentlicht. Und über die spreche ich jetzt mit Anne Herberg, unserer Korrespondentin vor Ort in Rio. Guten Tag.
Hallo.
Die Gemeinschaft der G20-Staaten will den Kampf gegen den Hunger verstärken. Das war ja ein wichtiges Ziel schon vorab von Brasiliens Präsident Lula. Was konkret ist denn vereinbart?
Ja, das ist wirklich ein ziemlich konkretes Ziel bei diesem G20-Gipfel geworden. Das ist man ja eigentlich nicht von diesen Gipfeln gewohnt. Gegründet wurde eine Allianz gegen den Hunger. Und da gibt es ein konkretes Ziel, nämlich bis 2030 soll kein Land mehr auf diesem Hungeratlas stehen, die Welternährungsorganisation rausgibt. Das ist ein Herzensprojekt von Lula selbst. Der ist ja selbst in Armut aufgewachsen. Ihm ist es in seinen ersten beiden Amtszeiten, also Anfang der 2000er, gelungen, Millionen Menschen aus der Armut, aus dem Elend herauszuholen, und zwar mit Hilfe von einer sehr, sehr erfolgreichen Sozialpolitik. Und die steht jetzt eben auch Pate für diese Allianz gegen Hunger, bei der übrigens mehr als 80 Länder mitmachen. Also Deutschland war eins der ersten Länder, was ich dazu bekannt habe. Da geht es beispielsweise um Schulspeisung, um die Einbeziehung von kleinbäuerlichen Kooperativen bei der Bereitstellung von qualitativer Nahrung. Das geht Sozialprogramme, die an Gesundheitsvorsorge geknüpft sind. Und es gab auch schon konkrete Geldzusagen.
Ein weiteres Thema sind Reformen der Vereinten Nationen. Brasilien und andere Länder des globalen Südens hatten sich vorgenommen, den UN-Sicherheitsrat zu reformieren, damit auch Schwellenländer Einfluss dort bekommen. Wie könnte denn das genau aussehen?
Naja, das ist ja auch ein Thema, bei dem beispielsweise Deutschland und Brasilien seit langem schon an einem Strang ziehen. Also beide sagen ja, wir müssen das wichtigste UNO-Gremium, also den Sicherheitsrat, erweitern. Wir müssen ihn anpassen an die aktuelle Zeit. Die Gewichte stimmen dort einfach nicht mehr. Und beide wollen ja ständiges Mitglied werden. Lula hat gesagt, also wir müssen jetzt dem globalen Süden da vor allem auch mehr Gewicht geben. Man hatte im Vorfeld gesagt, das kommt nie durch, das kommt nie in die Abschlusserklärung, gerade in der Zeit, wo ja die Spannung, ja, wo sich die Welt wieder so in Blöcke aufteilt, China, Russland auf der einen Seite, die USA auf der anderen Seite. Aber er hat es reingekriegt in die Erklärung, und das zeigt auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein des globalen Südens hier auf dem Gipfel und vielleicht auch so ein bisschen, wie geschwächt ja so ein bisschen der Westen hier auch auftritt.
Und noch ein wichtiges Thema, Superreiche sollen künftig mehr besteuert werden, laut Abschlusserklärung. Wie genau?
Ja, das ist ein Thema, da hat man auch gedacht, da kriegt das nicht ran, und er hat es geschafft. Und natürlich bleibt das alles sehr vage. Also das stützt sich auf so ein Projekt. Modell ist da ein Wirtschaftswissenschaftler aus Frankreich. Der hatte sozusagen erarbeitet, wenn man beispielsweise 2% an einer globalen reichen Steuer erhebt, dann könnte man pro Jahr etwa 200 bis 250 Milliarden US-Dollar da abschöpfen. So, konkret wie das aussehen soll, das steht natürlich in dieser Erklärung nicht drin, und es ist, ja, muss ich sagen, auch sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt morgen eintritt. Aber dass das überhaupt da drin steht, also das bekommt Lob von allen Seiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lula selber im eigenen Land, der wird das auch nicht hier morgen in den Kongress einbringen, da geht ihm sehr, sehr starker Gegenwind entgegen. Er muss eher eine größere Sparpolitik betreiben hier selbst im Land. Also da zeigt sich so ein bisschen, okay, vage, also hehre Worte, aber wie konkret das dann wird, das muss man abwarten.
Ganz kurz noch zum Schluss, jetzt am Vormittag Ihrer Zeit will sich Kanzler Scholz mit dem chinesischen Staatschef Xi treffen. Was soll denn da besprochen werden?
Ja, das wird wahrscheinlich ein recht heikles Gespräch. Da geht es ja beispielsweise um die bewaffneten Drohnen. Es gab ja jetzt eben, die Bundesregierung geht ja davon aus, dass tatsächlich aus China bewaffnete Drohnen nach Russland geliefert werden. Das ist natürlich eine neue Qualität. Es wird auch darum gehen, was China zu den nordkoreanischen Soldaten sagt, die in Russland zum Einsatz kommen. Und natürlich auch nochmal um das Thema Zölle. Peking hat ja da kein Interesse, dass die EU Zölle auf E-Autos, auf Elektroautos Autos erhebt. Also da sind ein paar richtig dicke Brocken an Themen, die bei diesem Gespräch sicher eine Rolle spielen sollen. Viel Zeit haben sie nicht, also mehr als 30 Minuten, das haben wir schon gehört, soll das Gespräch nicht dauern.
Anne Herberg aus dem ARD-Studio Rio de Janeiro, zurzeit Gipfelreporterin beim G20-Treffen in Brasilien. Dort wird auch über Russlands Krieg gegen die Ukraine geredet, allerdings nicht mit der Ukraine. Brasiliens Präsident Lula hat seinen Amtskollegen Zelensky nicht eingeladen als Gast bei den G20-Staaten. Dabei hätte es schon ganz gut gepasst, denn symbolisch ist heute ein wichtiger Tag für das kriegsgebeutelte Land. 1000 Tage dauert jetzt schon der Angriffskrieg. Deshalb hat sich gestern der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema beschäftigt. Charlotte Voss.
Look, let me just say that I don't want to be drawn on the use of long-range missiles.
Kurz vor der Sitzung erklärt der britische Außenminister David Lammy vor Reportern, nichts zum möglichen Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite zu sagen. Es könnte die operative Sicherheit gefährden und Putin nur in die Hände spielen. Das wolle er nicht.
And I will do nothing to play into the hands of Putin.
London und Washington würden sich aber eng abstimmen. Im Sicherheitsrat verurteilt Lammy dann den Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, die massive Zerstörung wichtiger Infrastruktur. Lammy spricht von einer riesigen Eskalation und meint die Präsenz 10.000 nordkoreanischer Soldaten in Russland. Diese Truppenbewegung hätte wohl niemand erwartet.
None of us would have considered such a transshipment of troops. This is a major, major escalation.
Auch die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield bekräftigt, die USA würden bis zum Ende des Krieges auf Anweisung des Präsidenten weiterhin verstärkte Sicherheitshilfe für die Ukraine bereitstellen. Zur angeblichen Freigabe von US-Raketen mit größerer Reichweite sagt sie nichts. Offenbar mit Blick auf den designierten Präsidenten Donald Trump meint die Diplomatin, für Demokratie und Menschenrechte einzutreten werde jeden einzelnen Anführer oder jede Amtszeit überdauern. Diesen Ball der Amerikanerin nimmt Russlands UN-Botschafter Wassily Nebenzia dann dankend auf und erklärt, Trumps Wahlsieg hätte vielerorts wohl für Aufregung gesorgt. Die Briten sollten ihre Ukraine-Hilfen besser hinterfragen und überprüfen, so wie Trump es vorhabe. Über noch Amtsinhaber Joe Biden äußert sich der Russe geringschätzend. Vielleicht hat Joe Biden aus vielen Gründen nichts mehr zu verlieren, aber wir sind erstaunt über die Kurzsichtigkeit der Führungen von Großbritannien und Frankreich. Sie sind erpicht darauf, der scheidenden Regierung in die Hände zu spielen und ziehen dabei ganz Europa mit. Eine Eskalation hätte drastische Folgen und das sollten sie sich sehr gut überlegen. Biden hat übereinstimmenden Berichten zufolge der Ukraine am Wochenende grünes Licht gegeben, um weitreichende US-Waffen gegen Ziele in der russischen Region Kursk einzusetzen. Kiew hatte seine westlichen Verbündeten wochenlang darum gebeten, insbesondere nachdem der Iran den USA zufolge Russland mit ballistischen Kurzstreckenraketen beliefert hat. Biden hatte die Freigabe immer abgelehnt, aus Sorge, der Krieg könnte eskalieren. Der extra angereiste ukrainische Außenminister Andrei Shibia bilanziert im Sicherheitsrat:
1000 days is a very big number. On one hand, it proves Ukrainian bravery.
1000 Tage sind eine sehr große Zahl. Einerseits beweist sie den ukrainischen Mut im Angesicht der brutalen russischen Aggression sowie die Unterstützung unserer Partner, für die wir sehr dankbar sind. Andererseits beweist diese Zahl das Versagen der internationalen Gemeinschaft, einschließlich dieses geschätzten Rates, Aggressionskriege und Gräueltaten zu beenden. Wir müssen neue Instrumente schaffen, auch um die Achtung der UN-Charta wiederherzustellen.
Respekt für die UN.
Als eine der letzten Rednerinnen ist die deutsche UN-Botschafterin Antje Lehnertz an der Reihe. Wie viele andere im Raum befürchtet sie, Trumps Friedensplan für die Ukraine könnte zu Kiews Nachteil sein, unter anderem durch Gebietsabtretung.
Heute will ein New Yorker Richter entscheiden, ob Donald Trump im Prozess um die Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin bestraft wird oder nicht. Der künftige US-Präsident ist ja schon jetzt ein verurteilter Straftäter. Heute entscheidet sich also, ob in einem weiteren Fall. Währenddessen will der amtierende US-Präsident Joe Biden in seinen letzten Wochen im Weißen Haus noch einige Fakten schaffen, um aus Sicht der Demokraten noch zu retten, was zu retten ist. Katrin Brandt berichtet.
Gut zwei Monate vor dem Machtwechsel wollte Joe Biden noch einmal Geschichte schreiben. Als erster amtierender US-Präsident besuchte er am Sonntag den Amazonas-Regenwald als Zeichen für sein Engagement gegen den Klimawandel. Biden versprach 50 Millionen Dollar für den Schutz des Regenwaldes und wandte sich indirekt an seinen Nachfolger. Ein paar Leute könnten versuchen, die Revolution sauberer Energie in Amerika zu leugnen oder zu verzögern. Aber niemand kann sie umdrehen. Niemand? Donald Trump, der nächste US-Präsident, hat genau das vor. Er hält Klimawandel für einen großen Schwindel und will Bidens Klimaschutzpläne einkassieren. Das sei Geldverschwendung, sagte er im Wahlkampf. Und so beeilt sich die Biden-Regierung nun, bis Januar so viel Geld wie möglich aus dem Inflationsbekämpfungsgesetz, IRA, locker zu machen. Zum Beispiel für den Bau von Fabriken für Solaranlagen und Batterien. Davon profitieren auch republikanisch regierte Bundesstaaten. Das Chips-Gesetz soll mit Milliarden Dollar die Halbleiterproduktion in den USA ankurbeln. Nur ein Bruchteil des Geldes ist bisher bei den Firmen angekommen. Nun fließt das Geld schneller. Gerade hat der Chip-Hersteller TSMC aus Taiwan mehr als 6 Milliarden Dollar für den Bau einer Fabrik in Arizona bekommen. Weit oben auf Bidens To-Do-Liste steht auch die Ukraine. Gerade war Außenminister Antony Blinken in Brüssel bei der NATO, um dort die Nerven zu beruhigen.
The president is determined that we push every dollar out the door that we have at our disposal.
Präsident Biden werde jeden Dollar locker machen, den er zur Verfügung habe, versprach Blinken mit Blick auf Militärhilfen für die Ukraine. Hier geht es vor allem um die 61 Milliarden, die der Kongress zuletzt beschlossen hatte. Darüber hinaus macht Biden nun auch Dinge möglich, gegen die er sich bisher gewehrt hatte. US-Medien berichten, dass Biden es der Ukraine nun zum ersten Mal erlaubt, Raketen mit großer Reichweite gegen Russland einzusetzen. Die Sorge, Donald Trump könnte die Ukraine-Hilfen stoppen. Was alle Präsidenten auf den letzten Metern gerne und häufig tun, ist, Begnadigungen auszusprechen oder Strafen abzumildern. Joe Biden hat noch nichts angekündigt, nur so viel, er werde nicht seinen Sohn Hunter begnadigen.
I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision. I will do that and I will not pardon him.
Er werde sich an die Entscheidung der Jury halten, hat Biden immer wieder betont. Hunter Biden ist unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Das Strafmaß steht noch nicht fest. Bürgerrechtsorganisationen bedrängen Biden, das Leben der 40 Männer zu retten, die nach Bundesrecht zum Tode verurteilt sind. Biden hatte im Wahlkampf 2020 versprochen, die Todesstrafe auf Bundesebene abzuschaffen, dann aber lediglich die Vollstreckung der Urteile ausgesetzt. Nun könnte er die Todesstrafe in lebenslange Haft umwandeln. Von Donald Trump ist keine Gnade zu erwarten. Er hat schon in seiner ersten Amtszeit 13 Männer hinrichten lassen und er will bei Amtsantritt weitermachen.
Die ehemalige britische Kronkolonie Hongkong nennt sich nach wie vor autonome Region innerhalb der Volksrepublik China. Aber wie wenig von dieser Autonomie noch übrig geblieben ist, hat sich jetzt wieder gezeigt. Vor einem Hongkonger Gericht sind auf einen Schlag 45 Mitglieder der Demokratiebewegung zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das erinnert schon sehr stark an das Niederschlagen von oppositionellen Bewegungen in China. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Zahlreiche Menschen haben sich am Morgen in Hongkong vor dem Gerichtsgebäude versammelt, um ihre Unterstützung für die Angeklagten zu zeigen. Ein großes Polizeiaufgebot begleitete den international umstrittenen Prozess. Dieser Fall hat mehr als 3 Jahre gedauert, von den Verhaftungen bis zum Abschluss des Prozesses und der Verurteilung. Ich denke, dass die allgemeine Stimmung für alle ziemlich quälend war, besonders für die Angeklagten und ihre Familien, da der Prozess so lang und endlos erschien. Ich bin sehr dankbar für den Beitrag, den die Aktivisten für Hongkong geleistet haben. Es ist sehr bedauerlich, dass die Zeit im Gefängnis ihnen die Zeit mit ihren Familien nimmt, sagen diese beiden Unterstützer im Gespräch mit der ARD. Die längste Strafe beträgt 10 Jahre Gefängnis für den ehemaligen Juraprofessor Benny Tai. Er wurde vom Gericht als Hauptverantwortlicher ausgemacht, im Jahr 2020 inoffizielle Vorwahlen organisiert zu haben, um die Mehrheit im Hongkonger Parlament zu bekommen. Das Gericht wertete dies als Verstoß gegen das Staatssicherheitsgesetz, welches im Jahr 2020 von der Pekinger Zentralregierung in Hongkong eingesetzt wurde. Neben Benny Tai haben die Richter in Hongkong noch 4 weitere als Organisatoren Autoren ausgemacht. Sie wurden jeweils zu zwischen 6 und 7 Jahren Haft verurteilt. Joshua Wong, eines der prominentesten Gesichter der Demokratiebewegung in Hongkong, muss knapp 5 Jahre ins Gefängnis.
The whole trial is unfair because they
Das ganze Verfahren ist unfair, denn die Aktivisten haben nur das getan, was nach dem Gesetz ihr Recht ist, nämlich Druck auszuüben auf die Verwaltung. Diese muss dann auf das reagieren, was die Mehrheit der Hongkonger will. Ich weiß also nicht, was das strafrechtliche Vergehen überhaupt sein soll. Sagt Po Ying, Vorsitzende der prodemokratischen Partei Liga der Sozialdemokraten. Das Urteil stieß international auf Kritik. China hingegen verteidigte das Urteil. Lin Jian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sprach der Sonderverwaltungsregion Hongkong Unterstützung dabei zu, Aktivitäten zu bestrafen, die die nationale Sicherheit bedrohten. Außerdem sollten sich andere Länder aus inneren Angelegenheiten Chinas heraushalten, so Lin Jian. Nach den prodemokratischen Protesten 2019 hat der Einfluss der chinesischen Zentralregierung in der Sonderverwaltungsregion Hongkong zugenommen. Das im Jahr 2020 von der Zentralregierung verhängte Sicherheitsgesetz ermöglicht den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Viele oppositionelle Politiker, ehemalige Parlamentsabgeordnete, Demokratieaktivisten und Journalisten sitzen heute im Gefängnis. Eine prodemokratische Opposition ist im Hongkonger Parlament heute nicht mehr vertreten. Durch ein von der chinesischen Zentralregierung geändertes Wahlrecht in der ehemaligen britischen Kronkolonie können nur noch Peking-treue Kandidaten antreten.
2 Datenkabel in der Ostsee sind kaputt, möglicherweise willentlich beschädigt. Das ist gleich unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick mit Frank Hofmann.
Die Zahl der Straftaten gegen Frauen in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus einem Lagebild des Bundeskriminalamts hervor, das Innenministerin Faeser und Familienministerin Paus vorgestellt haben. Danach wurde 2023 in Deutschland an fast jedem Tag eine Frau oder ein Mädchen getötet. Außerdem wurden jeden Tag mehr als 140 Frauen Opfer einer Sexualstraftat. Bei der Hälfte von ihnen handelte es sich um Minderjährige. Ein großes Problem ist laut dem BKA-Lagebericht auch häusliche Gewalt. Hier erleidet in Deutschland alle 3 Minuten eine Frau einen Angriff. Die Polizei hat damit begonnen, das Protestcamp gegen die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin aufzulösen. Als Grund werden Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit genannt. Seit Februar hatten Umweltaktivisten ein Waldstück nahe der Fabrik besetzt, um sich gegen den Ausbau des einzigen europäischen Tesla-Werks zu wehren. Der E-Auto-Bauer von Multimilliardär Elon Musk will sein Areal in Grünheide für einen Güterbahnhof und Lagerflächen erweitern. Die saarländische Härtefallkommission plädiert dafür, dass eine von Abschiebung bedrohte dreiköpfige libanesische Familie im Saarland bleiben darf. Ein entsprechendes Ersuchen geht jetzt an Innenminister Joost. Entscheidet er im Sinne der Kommission, darf die Familie bleiben. Mit ihrem Fall hatte sich die Kommission am vergangenen Freitag befasst. Die Familie lebt seit 2021 in der Landesaufnahmestelle in Lebach. Beide Elternteile sprechen Deutsch und sind ausgebildete Krankenpfleger. Die Tochter besucht die Schule. Die ersten Planungen für die Erweiterung des Fashion Outlet Centers in Zweibrücken sind öffentlich einsehbar. Beim Bauamt der Stadt liegt der Flächennutzungsplan Fabrikverkaufszentrum Zweibrücken aus. Beim Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz die Bauleitplanung. Die Unterlagen sind aber auch online verfügbar. Einwendungen, etwa von Behörden oder Nachbargemeinden, können noch bis zum 20. Dezember eingereicht werden. Die Betreiber wollen das Zweibrücker Outlet Center von derzeit 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf fast 30.000 Quadratmeter erweitern. Dagegen hatten die Städte Neunkirchen, Saarbrücken und Homburg bereits im Vorfeld erfolglos Widerspruch eingelegt.
SR Info.
Seit 2016 verläuft tief unten in der Ostsee ein Datenkabel zwischen Finnland und Mitteleuropa. Es ist die einzige direkte Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung auf der Route. Doch seit gestern ist sie auf einmal tot, physisch beschädigt. Ähnlich wie ein zweites Kabel zwischen Schweden und Litauen. Vieles spricht für Sabotage. Ann-Britt Backenbühl berichtet. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam die Fehlermeldung. Betroffen das Glasfaserkabel Sea Lion One, das eine schnelle Breitbandverbindung zwischen Helsinki und Rostock ermöglicht. Das Kabel sei gebrochen, teilte der finnische Betreiber Senia mit. Dies sei möglicherweise auf äußere Einflüsse zurückzuführen. Während die Untersuchungen laufen, steht unterdessen eine gezielte Sabotage im Raum. Davon geht auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius aus. Er erklärte heute in Brüssel:
Ein ganz klares Zeichen, dass hier etwas im Gange ist. Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt. Und wir müssen auch davon ausgehen, ohne es schon zu wissen, versteht sich, dass es sich um Sabotage handelt.
Konkrete Beweise derzeit fehlen allerdings. Nur wenige Stunden vorher war offenbar auch das Kabel BCS, East-West Interlink, das Litauen mit der schwedischen Insel Gotland verbindet, komplett ausgefallen. Seitdem habe das NATO-Land die Überwachung seiner Gewässer bereits verschärft, wie die litauische Marine mitteilte. Weitere Maßnahmen mit den Verbündeten würden besprochen. Auch in diesem Fall schließen Behörden Sabotage nicht aus. Therese Fagerstedt, Pressesprecherin der schwedischen Streitkräfte, erklärte: Wir verfolgen das Ereignis und die Entwicklungen in der Umgebung sehr genau. Wir arbeiten eng mit anderen Behörden, unseren Nachbarländern und auch unseren Verbündeten zusammen, mit denen wir Informationen austauschen. Um das defekte Unterseekabel zwischen Deutschland und Finnland zu reparieren, ist mittlerweile ein Spezialschiff aus dem französischen Calais unterwegs. Die Arbeiten könnten zwischen 5 und 15 Tagen dauern, da das Kabel vom Grund der Ostsee geholt werden müsse, hieß es im finnischen Rundfunk.
Jetzt sind es noch 88 Tage bis zur Bundestagswahl. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um wichtige Projekte noch umzusetzen, so wie der Kanzler es ja angekündigt hatte. Zumal er jetzt mit einer rot-grünen Minderheitsregierung sich mühsam Mehrheiten zusammensuchen muss. Eines der noch offenen Themen: Steuererleichterungen durch eine Abmilderung der kalten Progression. Anne-Kathrin Mellmann über die Chancen dafür, dass ab Januar 2025 die Steuern sinken.
Mehr Netto vom Brutto, so erklärt Bundeskanzler Scholz die Abmilderung der kalten Progression. Die Arbeitnehmer sollten in dieser schwierigen Zeit mehr verfügbar haben.
Und deshalb glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir als Fraktionen, die das richtig finden, auch in diesem Jahr noch eine solche Entscheidung treffen. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Fleißigen in diesem Land, die sich jeden Tag anstrengen, entlastet werden, schon ab Januar.
Die kalte Progression abzumildern, das war ein Ziel der Ampelkoalition. Und so brachte sie die Steuererleichterungen auf den Weg, auf dem sie mit dem Ampel-Aus jedoch liegen blieben. Die Abstimmung im Parlament steht noch aus. Kalte Progression bedeutet, dass Steuerzahler durch das Zusammenspiel von Inflation und Steuersätzen mehr belastet werden. Um das auszugleichen, sollen Steuersätze und Steuerfreibeträge angepasst werden. Nützen würde das vor allem kleinen und mittleren Einkommen. Die Abmilderung der kalten Progression war ein Herzensprojekt der FDP. Daher ist es für Florian Tonka, den früheren FDP-Staatssekretär im Finanzministerium von Ex-Minister Lindner, eine Selbstverständlichkeit, dem auch nach dem Bruch der Koalition noch zuzustimmen.
Der Ausgleich der kalten Progression, den haben wir tatsächlich im Laufe dieses Jahres in sehr harten Verhandlungen SPD und Grünen abgerungen. Da geht es um die Frage, dass eben, wenn wir Inflation haben, dass sich der Staat nicht auch noch über die Steuereinnahmen zu Lasten der Bürger an der Inflation bereichert. Das war unser Verhandlungserfolg. Das war etwas, was ausgesprochen mühsam war. Und wenn das zur Abstimmung steht im Bundestag, dann werden wir ganz sicher dem auch zustimmen.
FDP-Fraktionschef Dürr knüpft die Zustimmung an die Vertrauensfrage. Erst nachdem der Kanzler diese gestellt hat, machen die Freien Demokraten mit. Die kalte Progression ist Teil eines ganzen Steuerpakets mit dem sperrigen Namen Steuerfortentwicklungsgesetz. Enthalten sind neben der kalten Progression unter anderem die Anhebung des Kindergelds und eine stärkere steuerliche Förderung der Forschung. Die Steuerentlastungen führen zu weniger Einnahmen der öffentlichen Haushalte. Es geht um etwa 27 Milliarden Euro bis zum Jahr 2028. Auch für die Grünen wäre das noch in diesem Jahr machbar, ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler.
Es geht uns darum, jetzt gezielt Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zu entlasten. Es geht darum, die arbeitende Mitte zu entlasten und gezielt Familien mit Kindern zu unterstützen, weil sie unter steigenden Kosten für Lebensmittel oder Mieten auch ächzen. Da wollen wir ein Angebot machen zur Entlastung. Wir werben für die Zustimmung bei allen demokratischen Parteien im Bundestag für dieses Jahr noch.
Gut für die Arbeitnehmer, gut für das Wachstum. Denn der Konsum würde dadurch angekurbelt. Entsprechend ungeduldig sind Unternehmer in Deutschland. Wenn es gut läuft für die Regierung, dann ist die ehemalige Mehrheit aus SPD, Grünen und der FDP genau die, die es braucht, um das Gesetz noch vor der Neuwahl zu beschließen. Eine mögliche Hürde ist der Bundesrat, denn ein Teil der Entlastung muss von den Ländern getragen werden.
Und noch eine Nachricht aus der kriselnden deutschen Wirtschaft. Der Industriekonzern ThyssenKrupp hat heute einen weiteren Jahresverlust in Milliardenhöhe gemeldet. Vor allem die Stahlsparte drücke die Zahlen, heißt es heute in der Bilanzpressekonferenz in Essen. Jörg Marksteiner berichtet.
ThyssenKrupp spürt die Wirtschaftsflaute. Wichtige Kunden haben deutlich weniger bestellt. Die Autoindustrie etwa, die Bauwirtschaft oder der Maschinen- und Anlagenbau benötigten weniger Teile und Stahlprodukte und kürzten entsprechend ihre Aufträge. Unter dem Strich führt das bei dem Essener Ruhrkonzern zu einem Verlust von rund 1,5 Milliarden Euro. Schon im vergangenen Jahr hatte es ein Minus von 2 Milliarden Euro gegeben. Trotz der hohen Verluste will ThyssenKrupp wie im Vorjahr 93 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten als Dividende. Davon profitiert als Großaktionärin vor allem die gemeinnützige Krupp-Stiftung, der rund ein Fünftel des Stahl- und Industriekonzerns gehört. Firmenchef Miguel Lopez sagte, ThyssenKrupp stehe vor einem Jahr der Entscheidungen. Der Traditionsriese soll massiv verkleinert werden, die große Stahlsparte soll selbstständig und zur Hälfte verkauft werden. Auch der Bau von U-Booten und Militärschiffen soll abgegeben werden. Insgesamt würde sich ThyssenKrupp dann etwa von jedem dritten Mitarbeiter trennen. Von den Verkaufsplänen sind 35.000 Beschäftigte betroffen. Wann es genau dazu kommt, ist aber noch offen. ThyssenKrupp-Chef Lopez kündigte außerdem an, das laufende Sparprogramm auszuweiten, allerdings ohne Details zu nennen. Nur so viel, fürs kommende Jahr rechne er wieder mit einem Gewinn von etwa 100 bis 500 Millionen Euro.
Das Wetter ist weiter ungemütlich im Saarland. Sturmtief Kiteria sorgt für viel Regen, am Nachmittag und Abend auch mal kräftig. Auch Gewitter kann es geben, dazu kommen Sturmböen, vereinzelt sogar schwere Sturmböen. Die Höchsttemperaturen heute 8 Grad in Nohfelden und 11 Grad in Saarlouis. Morgen wird dann zwar der Regen weitgehend abgezogen sein. Neben Wolken kann es immer wieder auch Sonne geben, aber es wird deutlich kälter, bis 5 Grad nur noch morgen. Und am Donnerstag wechselhaft. Wolken und Sonne sind möglich, meist trocken. In den Bergen kann es auch Schnee geben bei bis 3 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Hier hören Sie jetzt die internationale Presseschau. Und dann ist Roland Kunz für Sie da am Nachmittag. Ich bin Katrin Aue. Schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Seit 1000 Tagen führt Russland bereits Krieg gegen die Ukraine. Nebsowo aus Ungarn kommentiert die Reaktionen auf die Entscheidung von US-Präsident Biden, wonach die Ukraine weitreichende Waffen auch für Angriffe auf russisches Territorium nutzen darf. Medien und Politiker des sogenannten Friedenslagers läuten jetzt die Alarmglocken. Es drohe ein dritter Weltkrieg. Auch Putin und seine Leute schreien nun wegen der äußeren Einmischung auf, obwohl sie von der ersten Minute an ihren Krieg mit der Hilfe von Belarus führen, um dann später Waffen aus dem Iran einzusetzen und zuletzt einen Drittstaat, nämlich Nordkorea, mit hineinzuziehen. Es ist tatsächlich eine neue Lage eingetreten, aber nicht wegen der Erlaubnis für die Ukraine, amerikanische Waffen einzusetzen, sondern weil nunmehr nordkoreanische Soldaten an die ukrainische Front geschickt werden. Dagegen schreibt die spanische Zeitung ABC, während Bidens designierter Nachfolger Trump für Verhandlungen eintritt, die durch territoriale Zugeständnisse ein Ende des Krieges herbeiführen sollen, zögert Biden nicht, die Wiederbewaffnung der Ukraine zu forcieren. Er stellt dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Technologien zur Verfügung, die für Raum- und Zeitgewinn sorgen sollen und das ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die mit der Überschreitung einer roten Linie einhergehen. Damit fordert er nicht nur Moskau heraus, sondern auch den Präsidenten, der ihn auf geordnete Weise im Weißen Haus ablösen soll. Zur Rolle des künftigen US-Präsidenten meint die britische Times, wenn Trump sein wichtiges Pfand nutzt und die Militärhilfe der USA für die Ukraine kürzt, sollte dies erst nach Verhandlungen geschehen und nachdem die amerikanische Hilfe durch verstärkte Unterstützung seitens der europäischen Verbündeten ersetzt wurde. Der lange und mutige Kampf der Ukraine könnte sich unter Trump endlich seinem Ende nähern. Aber die Sache des ukrainischen Volkes, die Unabhängigkeit seines Heimatlandes zu schützen, sollte dennoch auch ein westliches Anliegen bleiben. Nach 1000 Tagen des Leidens verdienen die Ukrainer einen gerechten und ehrenvollen Frieden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.